Neutralität soll den Status eines Staates bezeichnen, der sich selbst als unparteiisch definiert bzw. von anderen Staaten als unparteiisch angesehen wird. Doch schon zu Zeiten der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Vertrag war der Begriff neutral umstritten und Gegenstand kritischer Reflexion. Die Republik Österreich hat in ihre Verfassung den Passus der sogenannten immerwährenden Neutralität geschrieben. Doch wie viel ist dieses konstitutionelle Bekenntnis heute eigentlich noch wert? Wir wollen das und anderes mit Erwin Bader erörtern, emeritierter Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Dort war er auch lange Zeit am Zentrum für Friedensforschung tätig und ist immer noch Präsident der Bertha von Suttner Gesellschaft und Vizepräsident der Initiative Weltethos Österreich. Herzlich willkommen, Herr Bader.
Grüß Gott.
Herr Bader, die schon erwähnte sogenannte immerwährende Neutralität steht nach wie vor unverrückbar im Artikel 1 der österreichischen Verfassung. Im Artikel 23 der gleichen Verfassung erklärt Österreich aber auch seine Teilnahme an der sogenannten gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Ist die immerwährende Neutralität Österreichs nicht mehr als eine Mogelpackung?
Naja, Österreichs Neutralität ist sicherlich gefährdet, das ist eindeutig. Also das heißt, es ist ja so, man hat bei dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union dem Volk ausdrücklich versprochen, dass die Neutralität völlig aufrecht bleibt. Was an sich schon etwas strittig ist, weil frühere Rechtstheoretiker und nicht nur Rechtstheoretiker, sondern auch Praktiker, auch zum Beispiel der Bundespräsident Kirchschläger, ausdrücklich gesagt hat, dass die Neutralität mit einem Staatenbund unvereinbar ist, wenn dieser Staatenbund auch eine militärische Komponente besitzt, beziehungsweise auch verschiedene Beschlüsse fassen kann, die militärische Konsequenzen nach sich ziehen. Also das heißt, es war eigentlich ein Widerspruch gegen dieses Prinzip. Die Neutralität sollte eigentlich auch die Unabhängigkeit Österreichs schützen, beziehungsweise die Unabhängigkeit war damals noch als eine Voraussetzung der Neutralität angesehen. Man hat dann dem Volk eingeredet, das bleibt alles gleich und ihr könnt ruhig Ja stimmen zum Beitritt zur Europäischen Union.
In der Literatur wird ja immer wieder behauptet, auch Österreich musste diesen Passus unterschreiben, weil die Sowjetunion den so forderte, um überhaupt ihr Ja-Wort zu geben zum Staatsvertrag von 1955. Könnte man also auch argumentieren, Österreich ist mehr oder weniger gezwungen gewesen und damit sei diese Zusage der immerwährenden Neutralität sowas wie sittenwidrig?
Das ist ausdrücklich falsch. Österreich wurde nicht gezwungen, das wird deutlich in dem Neutralitätsgesetz, aus freien Stückchen hat Österreich seine Neutralität gewählt und Österreich hat seine Neutralität den anderen Staaten vorgeschlagen. Und sowohl die Amerikaner als auch die Russen waren anfangs dagegen, jeweils aus völlig anderen Gründen. Und es war die Verhandlungstaktik der österreichischen Delegation. Und das war sicherlich auch deshalb, weil Österreich auch schon in der Ersten Republik quasi neutral bezeichnet wurde und auch vertraglich als solches angesehen wurde. Das heißt, die Neutralität hat eine Geschichte auch. Das wird heute nur nicht so häufig gesagt, auch auf die Erste Republik. Und auch der letzte Ministerpräsident hatte eine Politik der Neutralität schon während der Monarchiezeit, in der Endphase der Monarchie, vorgeschlagen. Das wurde nur von den anderen Staaten nicht anerkannt. Von einem Zwang diesbezüglich, das haben nur die Nazis erfunden, die Altnazis, die das nicht wollten.
Es gab ja oder gibt ja viele Staaten, die sich als neutral bezeichnet haben, beziehungsweise immer noch als neutral bezeichnen. Die Niederlande zum Beispiel war ausdrücklich neutral. Das verhinderte aber nicht, dass sie von den Nazis doch besetzt wurde. Der aktuellste Fall sind die Länder Schweden und Finnland, die sich als neutral bezeichnet haben und jetzt doch Mitglied der NATO wurden. Ist in Österreich eine solche Neujustierung, eine Neuausrichtung dieser sogenannten immerwährenden Neutralität ebenfalls aktuell?
Also ich glaube nicht, dass die Politik das anstrebt. Es gibt zwar immer Versprechungen, die auch teilweise nicht gehalten werden, aber ich baue darauf, dass auch in der Politik die sogenannte Restneutralität, von der man heute auch offiziell spricht, erhalten bleibt. Was die Restneutralität ist und ob das eigentlich überhaupt so funktioniert, das ist eben eine andere Frage. Also deshalb bin ich also auch ausdrücklich für eine Wiederbelebung der Neutralität. Ich meine, im Grunde genommen dürfte man gar nicht neutral sagen, weil das Wort Neutralität leitet sich ja ab von neutrum. Man müsste neutral sagen, dann wüsste man auch, worum es geht. Man hat in einem Fall eines Krieges sich neutral gegenüber den kriegsführenden Staaten zu verhalten, gleichgültig, welche rechtlichen Konsequenzen damit verbunden sind und gleichgültig, wodurch der Krieg entstanden ist, gleichgültig, wie man selbst sich positioniert, weltanschaulich zu den beiden Kriegsparteien. Also das ist die Neutralität neuter, keine von beiden Staaten zu bevorzugen oder zu benachteiligen im Falle eines Krieges. Und die immerwährende Neutralität, die die Österreicher dann also auch beschlossen haben, die besagt, dass diese Unabhängigkeit gegenüber den kriegsführenden Staaten auch dann aufrechterhalten bleibt, wenn es momentan keine kriegsführenden Staaten überhaupt gibt, sondern nur in Zukunft vielleicht solche geben könnte. Das heißt also, dass man sich auch in Friedenszeiten so vorbereitet, dass sobald ein Krieg kommt, man diese Neutralität auch tatsächlich optimal leben kann und realisieren kann. Und dann muss ich noch sagen, also die Neutralität ist niemals obsolet. Also von irgendwelchen Situationen, die also zum Beispiel heute auftauchen, zu sagen, dadurch wäre die Neutralität obsolet, ist absurd. Weil je kriegerischer die Situation ist, desto wichtiger ist die Neutralität.
Sie haben den Begriff Restneutralität gerade eingeführt. Könnten Sie uns nochmal erklären, was darunter zu verstehen ist?
Ich kann das insofern nicht gut erklären, weil das ein Begriff ist, den ich eigentlich nicht mag. Es sagen nur Leute, es gibt eine Restneutralität und die wird also noch aufrechterhalten. Das ist ein politischer Begriff, der im Grunde genommen ein Unding ist. Also das heißt einfach die Tatsache, dass man die Neutralität nicht mehr ernst nimmt. Russland sagt zum Beispiel ausdrücklich, Österreich ist nicht mehr neutral. Und die Österreicher tun so, als ob das jetzt eine gemeine Lüge wäre. Aber im Grunde genommen haben die Russen diesbezüglich eigentlich recht. Österreich verhält sich in diesem Konflikt Ukraine-Russland nicht neutral. Das ist ja eindeutig. Also wenn man den Begriff der Neutralität ernst nimmt.
Es gibt ja noch die Bewegung der nicht paktgebundenen, wie sich das nennt. Ist dieser Begriff vielleicht ehrlicher als neutral?
Das heißt ganz etwas anderes, nicht paktgebunden. Ich meine, im Grunde genommen, nicht paktgebunden kann jederzeit auch wieder verändert werden, während die Neutralität eigentlich für alle Zeiten gilt. Und das ist ja auch interessant, dass im österreichischen Neutralitätsgesetz auch ausdrücklich, das ist das einzige Gesetz in der österreichischen Verfassung, in dem steht, in aller Zukunft. Das einzige Gesetz meines Wissens. Aber Neutralität ist im Grunde genommen, wenn sie eine immerwährende Neutralität ist, zumindest vorläufig für alle Zukunft geplant, kann aber dann natürlich auch unter veränderten Umständen dadurch abgeschafft werden, dass man allen Staaten, mit denen man diesen Quasi-Vertrag geschlossen hat, mit denen in Verhandlungen tritt und vor allem natürlich in Österreich, also die Signatarstaaten nach dem Zweiten Weltkrieg, das wären in erster Linie und da gehört natürlich auch Russland dazu, und dann als demokratischer Staat eine Volksabstimmung darüber macht. Dann kann man die Neutralität abschaffen, aber die Neutralität ist einfach so verankert, dass es eigentlich eine Absurdität wäre und außerdem ein Prestigeverlust, und zwar ein Prestigeverlust aus folgendem Grund. Wenn ein Staat seine Neutralitätsverpflichtung nicht ernst genommen hat und dann einem Bündnis beitritt, dann ist es ja auch fraglich, ob er diesem Bündnisbeitritt, diesem Bündnispakt sozusagen treu bleiben wird. Wenn er wortbrüchig ist auf dem einen Gebiet, dann kann er auch wortbrüchig im anderen Gebiet werden.
Ist es denn denkbar, Herr Bader, dass oder gibt es eine theoretische Möglichkeit, dass Russland sagt, die Republik Österreich verhält sich eben nicht mehr neutral? Und Russland betrachtet damit den Staatsvertrag von 1955 als gebrochen oder nichtig. Ist das denkbar und hätte das irgendwelche effektiven Auswirkungen?
Naja, denkbar ist alles. Denkbar ist auch, dass wir dadurch, dass wir uns in dieser Weise antirussisch artikulieren, dass es einen Angriff geben wird. Also das heißt, dass die Sicherheit, die durch die Neutralität gegeben ist, einfach nicht mehr existiert. Also das wäre meines Erachtens ein großes Pech, aber man hat das offenbar riskiert und sagt, ja, deshalb muss man eben Österreich in die NATO einbinden und dann wird es geschützt und dann durch militärische Macht kann man Krieg verhindern. Das ist nicht meine Philosophie, aber das ist offenbar heute eine gängige Meinung.
Gibt es Ihrer Beobachtung nach in Österreich eine ernstzunehmende politische Bewegung, die auch etwas bewirken könnte, die einen Beitritt Österreichs zur NATO favorisiert?
Die gibt es ja. Es hat immer wieder Anstöße diesbezüglich gegeben, die sich aber immer wieder im Sand verlaufen haben bis jetzt. Es ist vor allem die Angst vor dem Volk, die diese Bewegungen davon abhält, ihre Vorstellung wahrzumachen. Früher waren das nur die alten Nazis, die diese Auffassung gehabt haben. Heute ist es fast schon eine offizielle Linie, die sich durch viele Parteien durchzieht. Nein, wenn ich gesagt habe, eine Linie, die sich durchzieht, sage ich das natürlich also auch mit einem kritischen Aspekt. Ich will es einfach kritisieren. Ich will kritisieren, dass das heutzutage viel zu viel ausgebreitet wird und in Wirklichkeit eigentlich, ich glaube auch real, keine Chance hat. Nicht nur deshalb, weil die Gesamtbevölkerung dagegen ist, sondern auch, weil es eben auch genügend engagierte Bewegungen gibt, die für die Neutralität eintreten.
Schönes Stichwort Gesamtbevölkerung. Wie schätzen Sie das ein? Wie betrachtet die Gesamtbevölkerung diese Debatte, also um immerwährende Neutralität, um eine etwaige Diskrepanz mit der Mitgliedschaft in der EU, die Debatte um etwaige NATO-Ambitionen und so weiter. Wie ist die Stimmungslage aus Ihrer Beobachtung in der österreichischen Bevölkerung?
Naja, man schreibt ja auch die, die diese Meinung ignorieren, anerkennen, dass der Großteil der Bevölkerung für die Neutralität eintritt. Und das ist ja auch klar. Man hat ja die österreichische Neutralität mit der österreichischen Nation verbunden. Nationalfeiertag wurde jener Tag, an dem die österreichische Neutralität beschlossen worden ist. Das ist der 26. Oktober. Also das heißt, es ist ein nationales Fest, dass man die Neutralität beschlossen hat. Und das ist ein Teil der österreichischen Identität. Man würde sozusagen die österreichische Identität damit beeinträchtigen oder auflösen.
Aber es wäre zu viel gesagt, wenn ich behaupten würde, die österreichische Bevölkerung ist quasi gleichzusetzen mit einer österreichischen Friedensbewegung.
Na, das wäre natürlich übertrieben, das stimmt schon. Pazifismus kann nicht in der Form staatlich verordnet werden. Das hat einen österreichischen Pazifisten gegeben, der hat Johannes Ude geheißen. Und der hat also das versucht und der ist dabei natürlich kläglich gescheitert. Also das heißt, pazifistisch kann eigentlich nur in der heutigen Zeit, also das wird vielleicht eine andere Zeit geben, aber in der heutigen Zeit kann nur eine Gruppe oder Personen sein. Staaten natürlich können also versuchen, dem Pazifismus irgendwo nahezustehen, aber eine Vorschrift eines Staates sozusagen, ihr seid jetzt alle Pazifisten, das gibt's nicht.
Wie würden Sie überhaupt die Friedensbewegung Österreichs derzeit charakterisieren, beschreiben?
Sie schläft. So würde ich sie charakterisieren. Also ich kann mich gut erinnern, in früheren Zeiten, da sind Friedensaufmärsche, die Ostermarsch, was da für Leute zusammengekommen sind. Das war ja unglaublich. Das war eine unglaubliche Friedensbegeisterung damals und auch sonstige Bewegungen. Jede Bewegung hat sozusagen seinen pazifistischen Charakter versucht herauszustreichen und damit also auch für ihre eigenen sonstigen Ziele zu werben. Und das ist natürlich was anderes. Es ist ein allgemeiner Trend. Und ich persönlich glaube, dass dieser allgemeine Trend auch damit zusammenhängt, dass auch das Christentum nicht mehr ernst genommen wird. Es hat eine Mentalitätsverschiebung gegeben und die führt zum Krieg, zur Umweltvernichtung und das wollen die Leute offenbar so. Und man muss eine Änderung der Mentalität erhoffen, aber derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, dass sich das von allein so ergeben würde.
Kann man das so interpretieren, dass sich die Bevölkerung Österreichs einfach sicher fühlt und das gar nicht als ein drängendes Problem betrachtet, für den Frieden auf die Straße zu gehen?
Das könnte sein, ja. Aber es kann auch sein, ein Philosoph ungefähr um 1800 hat einmal davon gesprochen, dass es eine Tendenz gibt und in Zukunft noch mehr geben wird, dass die Menschen sich vereinzeln. Keine Gemeinschaften mehr. Nur mehr Gesellschaft, Gemeinschaft und Gesellschaft. Ferdinand Tönnies hat dieser Mann geheißen und der hat gesagt, dass er was alles verliert an Respekt und an Wert in unserer Welt sind Kirche, Familie, Gemeinschaft, Verein. Man braucht nur mehr die Gesellschaft, wo man Waren kauft und neutral bleibt sozusagen. Also das heißt, distanziert bleibt gegenüber dem Verkäufer. Das ist Gesellschaft, sagt er. Und das ist eine Tendenz, das hat er richtig erkannt. Das ist in unserer Zeit in einem Ausmaß. Ich selber bin jetzt 82 Jahre und das entwickelt sich permanent. Alle Vereine hören sich auf, die Kirchen und natürlich auch die Mitarbeiter in den politischen Parteien. Das hängt ja alles zusammen. Früher waren also viele Leute engagiert in politischen Vorfeldorganisationen. Das hört sich ja auch alles auf. Die Leute haben nur nicht das Verständnis dafür, was ist jetzt passiert. Man muss etwas machen, aber was ist die Frage?
Ist das für jemanden wie Sie, der einen Großteil seines Lebens dem Frieden, der Friedensbewegung gewidmet hat, frustrierend oder haben Sie das Vertrauen, haben Sie den Glauben daran, es wird ja oft behauptet, dass Geschichte sich auch in Kreisen bewegt, dass das schon wieder werden wird, dass also die Menschen begreifen werden, dass Frieden nichts ist, was wie Manna vom Himmel fällt?
Naja, jetzt schreibe ich ein Buch, das ist jetzt ein erster Band über Jesus. Und da hoffe ich, also, dass da also einfach argumentativ Verschiedenes klargestellt wird und dass das dann also auch für den Frieden wieder einen neuen Aufschwung geben könnte. Aber wer weiß, werde wahrscheinlich nicht mehr Zeuge sein von einer Mentalitätsänderung, auf die ich aber hoffe.
In der Literatur, bei der Recherche zu unserem Gespräch, habe ich immer wieder gelesen, dass als Bewährungs- und Belastungsproben der österreichischen Staatsdoktrin von der immerwährenden Neutralität die Niederschlagung der Aufstände in Ungarn 1956 und in der CSSR 1968 genannt werden. Was hatten die beiden Aufstände mit der österreichischen Neutralität zu tun?
Also es war in beiden Fällen natürlich schon so, dass der österreichische Staat und auch die staatlichen Organe, wie zum Beispiel der Rundfunk, sich neutral verhalten haben. Also beim tschechisch-slowakischen Aufstand war es so, dass es zwar einen eigenen Sendebereich gegeben hat, Nachrichten in tschechischer Sprache, der vom ORF, also staatlichen Rundfunk, durchgeführt worden ist, die waren objektiv. Und das heißt, es war auch so, dass sie also versucht haben, nicht verletzend, nicht ideologisch zu sprechen und dadurch also eben einen Anlass zu geben, dass man gegen Österreich etwas unternehmen würde. Und beim Ungarnaufstand, da war es einfach so, dass Österreich die ungarischen Flüchtlinge aufgenommen hat. Das war das Einzige. Und das hat gut funktioniert und es war ein Engagement dahinter. Und Österreich ist damals auch geachtet worden, aber nicht nur damals. Also ich habe viele Kollegen, Fachkollegen, die mir sagen, sie sind, weil Österreich neutral ist, von Deutschland nach Österreich übersiedelt.
Österreich oder in diesem Fall die Hauptstadt Wien ist ja einer der drei offiziellen Hauptsitze der Vereinten Nationen, neben New York und Genf. Ist das vielleicht ein Garant dafür, dass die immerwährende Neutralität Österreichs, mehr oder weniger in Stein gehauen in der Wiener UNO-City, tatsächlich als Garant dafür funktioniert, dass es eben keine Rollback-Bewegung gibt?
Das könnte sein, man kann darauf hoffen. Aber im Grunde genommen war es ja so, dass in der Anfangszeit der österreichischen Neutralität es gar nicht klar war, ob wir überhaupt zur UNO beitreten können. Also wir haben ja die Neutralität nach dem Schweizer Vorbild gewählt und die Schweiz ist erst viel später zur UNO beigetreten und hat das also am Anfang auch als theoretisch unvereinbar angesehen. Das heißt, es ist nicht in dem Ausmaß eine Stütze, wie man vielleicht in der Öffentlichkeit glaubt würde. Man braucht andere Stützen.
Die da wären?
Ein anderes Selbstverständnis. Jetzt ist der Nationalfeiertag am 26. Oktober. Man muss die Neutralität bei Nationalfeiertagen auch entsprechend so präsentieren von Seiten der Politik, dass das Volk wieder die Neutralität versteht und die Politiker müssen es natürlich zumindest selbst auch verstehen und auch danach handeln. Das heißt, es muss einfach eine Wiederbelebung des Geistes der Neutralität stattfinden. Das ist die Chance. Ohne diese Wiederbelebung des Geistes der Neutralität kann ich nichts garantieren.
Ich bin in der DDR mit dem Spruch groß geworden, der Frieden muss bewaffnet sein. Ist das eine Lüge oder hat das einen wahren Kern?
Es ist ein Zwischending. Ich meine, die DDR hat die Neutralität eine Zeit lang anders interpretiert, als das im Westen der Fall war. Es gab damals auch in der DDR eine Bewegung, die so gesagt hat, wir sollen also auch diese Neutralität anstreben. Das war aber unmöglich, weil das aus dem Paktverhältnis zur Sowjetunion zuwidergelaufen wäre. Aber jetzt unabhängig davon, die österreichische Verfassung und die österreichische Politik geht also auch davon aus, dass die Neutralität eine bewaffnete Neutralität sein soll. Es gab vor kurzem eine Publikation von einem Friedensforscher, Wintersteiner heißt er, der also daran erinnert, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo in Österreich auch eine Tendenz aufgetreten ist, die Neutralität ohne Bundesheer zu leben. Das ist dann schiefgegangen und nicht realisiert worden. Aber zumindest also als Ansatz einer Idee hat es eben auch schon einmal existiert. Das war also sehr nahe an der SPÖ damals, also diese Bewegung. Aber das hätte also auch in anderen Parteien auftreten können. Und theoretisch wäre das denkbar, meines Erachtens. Aber da bin ich also nicht auf der gleichen Linie wie die offizielle Linie. Also die offizielle Linie heißt eben, dass der österreichische neutrale Staat verpflichtet ist, auch seine Neutralität zu schützen. Und zwar, zu schützen heißt natürlich etwas Doppeltes. Erstens einmal zu verhindern, dass die Neutralität innerlich aufgeweicht wird und zweitens die Grenzen zu schützen. Und die Grenzen zu schützen heißt, dass zunächst einmal muss man also auch militärische Gegenmaßnahmen machen, sofern ein Grenzübertritt eines feindlichen Staates passieren würde. Und da hat eben damals es eine Diskussion darüber gegeben. Ich kann mich erinnern, da gab es Demonstrationen in Wien. Ich war damals zwar in Graz Student, aber ich bin also auch sehr viel in Wien gewesen. Und da gab es in Wien einmal eine Demonstration und da hat es geheißen, wozu brauchen wir ein Bundesheer? Der Prader soll zur Feuerwehr. Der Prader war damals eigentlich ja Verteidigungsminister. Also die Studenten haben diese Idee gehabt, wir brauchen kein Bundesheer. Das hat sicherlich also auch damit zu tun, dass wir also nicht ein Bundesheer einrücken wollten, aber durchaus auch pazifistische Gründe gehabt. Und die Idee ist natürlich da, aber ob sie realisierbar ist, ist eine andere Frage. Da möchte ich mich nicht dazu festlegen.
In Deutschland wird aktuell gerade ja auch mehr oder weniger leidenschaftlich über die Wehrpflicht debattiert, über das Wiederaufleben der Wehrpflicht und alles, was damit so impliziert ist. Wie wird das in Österreich wahrgenommen? Wird das mehr oder weniger abgehakt als eine Debatte der Piefkes oder ist das eine ernsthafte Debatte, die auch in Österreich Implikationen hervorruft?
Österreich hat ja die Wehrpflicht. Und die Wehrpflicht ist auch insofern günstig, sagt die Zivilgesellschaft, weil dadurch der Wehrersatzdienst auch praktiziert wird und praktikabel ist. Das heißt, sonst müssen Sie nur freiwillig gehen. Und da ist es eine Möglichkeit, dass Sie also sagen, anstatt dem Militärdienst gehe ich in eine Art Zivildienst für die verschiedenen sozialen Zwecke. Also das heißt, die Abschaffung der Wehrpflicht würde in Österreich eine Verringerung des Zuwachses im Zivildienst geben.
Die Schrumpfung des kritischen Geistes, wie Sie das nennen, Herr Bader, ist das ein Kollateralschaden des Bildungssystems oder ist das sogar gewollt? Also meinetwegen ein Kollateralschaden von gezielter Verdummung oder Brot und Spielen in den Medien und so weiter?
Wenn man die Bildungswerbung macht, dass man sagt, geh an die Universität, damit du reich wirst, dann ist das natürlich eine Aufforderung zur Verdummung. Nicht das Interesse, sondern das Habenwollen wird gefördert. Das Interesse wird nicht gefördert und das geistige Engagement wird nicht gefördert, das Talent wird nicht gefördert, sondern nur der Egoismus wird gefördert. Geh in die Universität, damit du Posten kriegst. So liest man es leider heute. Geh in die Universität, damit du Aufstiegsmöglichkeiten hast. Und ob das also jetzt tatsächlich zum Wohl der Leute und zum Wohl der Gesamtgesellschaft ist, das ist eine andere Frage. Der Idealismus geht jedenfalls auch verloren, weil man falsche Konzepte auch in der Regierungspolitik hat in Bezug auf die Bildung. Da gebe ich Ihnen durchaus recht.
Die Republik Jugoslawien hatte zusammen mit Indien einen ziemlich kolossalen Status in der sogenannten nicht paktgebundenen Bewegung. Davon kann man ja heute nicht mehr sprechen. Also Serbien wird unschwer in solche Fußstapfen treten können und selbst Indien ja wohl auch nicht mehr. Könnte Österreich diese Rolle des Motors, der Antriebsfeder einer internationalen Friedensbewegung, einer nicht paktgebundenen Bewegung sein?
Also unter Kreisky, muss man ehrlich sagen, war das ein bisschen der Fall, Bundeskanzler Kreisky. Der war ja auch einer der Verhandler beim österreichischen Staatsvertrag und er war auch ein Befürworter der Unabhängigkeit Österreichs, also war zuerst einmal auch skeptisch bezüglich des Beitritts zur Europäischen Union, hat aber dann diesbezüglich sich nicht engagiert, sondern hat seine Meinung dann geändert. Aber als er Bundeskanzler war, hat er also sich sehr bemüht, aufgrund des neutralen Staates auch eine Vermittlungspolitik zu betreiben im Sinne einer Friedensstiftung. Und ich nenne jetzt ihn, es gab sicherlich also auch Ansätze bei anderen Politikern, aber er hat doch diesbezüglich eine gewisse Vorreiterrolle gespielt. Das muss man ganz objektiv sagen. Ganz unabhängig von der politischen Einstellung, die jemand hat.
Das heißt, es ist noch nicht alles verloren, sage ich mal so.
Nein, es ist sicher nicht alles verloren. Es kommt auch immer wieder auf den jeweils neuen Kanzler an. Der Kanzler und der Außenminister haben diesbezüglich natürlich das Heft in der Hand. Aber auf der anderen Seite hängt es auch an den Publikationen ab, die in einem Staat die Meinung vorgeben gewissermaßen.
Über die immerwährende Neutralität Österreichs und den Zustand der österreichischen Friedensbewegung unterhielten wir uns mit dem emeritierten Professor am Institut für Philosophie der Universität Wien, Erwin Bader. Er ist Vizepräsident der Initiative Weltethos Österreich, der Vorsitzende der Bertha-Suttner-Gesellschaft und einer der bekanntesten Vertreter sowieso der österreichischen Friedensbewegung. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Bader.
Bitte, gerne.